Ich bin nicht der Typ, der wo sagt, ich will größer werden und will Flächen dazu pachten und will durch das quasi meinen Betrieb irgendwo überlebensfähig machen, sondern unser Gedanke ist eher gewesen, die Fläche, wo wir haben, auszunutzen oder halt mit Nischenprodukten dann irgendwie versuchen, Einkommen zu schaffen, sodass das den Betrieb überlebensfähig macht.
Tofu im Speckmantel.
Schön, dass du hörst. Ich bin der Bernhard Senkmüller und in dem Podcast zeigen wir dir, wie bunt Landwirtschaft ist. Woher kommen unsere Lebensmittel, wer hat's verarbeitet und wer sind die Menschen hinter den sogenannten Erzeugern? Dieses Mal zu Gast ist Alexandra Ammer. Sie ist eine Bäuerin mit einer ziemlich großen Bandbreite von Ölpflanzen und bringt Farbe in die Landschaft. Weiterführende Links zu Alexandra findest du in den Shownotes, gleich hier im Player. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst oder uns sogar einen Kommentar hinterlässt. Das tat uns echt weiterhelfen. Vielen Dank. Alexandra, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Ich freue mich voll, dass du die Zeit genommen hast. Und ein schöner Satz habe ich gehört, heute in der Früh noch von dir beim Video vom Bayerischen Rundfunk. Du hast gesagt, wenn es einfach war, dann kann es ja jeder. Das hat mir recht gefallen. Also schön, dass du heute da bist und du bist ja nicht nur Agrarbetriebswirtin, sondern auch gelernte Bankkauffrau. Magst du vielleicht einmal ein bisschen was über dich erzählen und was war der Weg bisher und wo stehst du im Moment?
Ja, grüß dich, Bernhard. Danke, dass ich dabei sein darf heute in deinem Podcast Tofu im Speckmantel. Wie du schon richtig gesagt hast, sage ich immer für ihr Doppelleben. Also ich habe quasi einen Beruf. Ich bin in der Bank als Agrarkundenberaterin tätig und ich führe unseren elterlichen Betrieb weiter daheim in Perkam in der Nähe von Straubing. Habe beide Ausbildungswege genossen. Ich habe quasi ganz klassisch nach der Realschule eine Bankausbildung gemacht und habe mir nach der Ausbildung geschworen, nie wieder Bank. Habe dann das Thema Landwirtschaft eingeschlagen, habe eine ganz normale Ausbildung gemacht auf einem großen Ackerbaubetrieb und habe dann meinen Meister absolviert und war dann nur in Rottal-Münster und habe da die höhere Landbauschule besucht, wo man den Agrarbetriebswirt erlangt. Also das ist auf praktischer Ebene die höchste Stufe, sage ich mal, wo man ohne Studium erreichen kann. Und habe dann mir Gedanken gemacht, wie kann ich unseren Betrieb, der im Nebenerwerb läuft oder geführt worden ist von meinen Eltern, weiterführen, aber wie kann ich auch Geld verdienen, sodass ich leben kann, flex sagt. Und habe dadurch wieder den Weg zurück in die Bank gefunden, bin dadurch sehr flexibel mit dem Betrieb und ich bin auch nicht ganz Vollzeit angestellt. Also ich arbeite 4 Tage in der Woche in der Bank und einen Tag bin ich mindestens daheim. Ich kann es mir aber wirklich absolut selber einteilen. Mein Chef sagt immer, er ist egal, wann ich arbeite, sozusagen, hauptsächlich meine Arbeit ist du.
Ja, spannend. Also, mich da interessieren, ob du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darfst und kannst, im Sinne so von einem allgemeinen Stimmungsbild, was du da in deiner täglichen Arbeit mitkriegst, also eigentlich auf beiden Gebieten, also du jetzt mit deiner täglichen Praxis am Feld und beim Hoflohn, aber auch in der Bank. Was hast du das Gefühl, wo stehen wir gerade im Moment als Bauern und Bäuerinnen und wo geht für dich der Weg hin?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist die Stimmung sehr gemischt. Und ich sage auch immer, weil meine Schulkollegen fragen mich auch immer, was machen denn die Landwirte oder wie sind denn die? Dann sage ich immer, mei, es gibt sehr gute und sehr schlechte. Es gibt dieses Mittelmaß, gibt es eigentlich nicht mehr. Entweder hat es der Landwirt irgendwie geschafft, dass er sein Einkommen, also nicht nur aus der Landwirtschaft, erfolgreich darstellt, oder er ist einfach, er hat es nicht geschafft und kommt einfach auch nicht auf die Füße. Also die Fälle habe ich leider auch. Ich habe ein sehr breites Kundenspektrum. Also ich habe eigentlich jede Branche in dem Gebiet, wo ich jetzt auch tätig bin, habe ich ja ganz viele Hopfenbauern, habe aber auch tierhaltende Betriebe, ich habe reine Ackerbaubetriebe, Milchviehbetriebe, also wirklich alles querbeet. Und man kann eigentlich sagen, in irgendeiner Branche läuft es immer eigentlich relativ gut. Aber das größte Geheimnis liegt eigentlich im Betriebsleiter.
Aha, wie meinst du das?
Der Betriebsleiter, der ist, sage ich mal, für den Erfolg verantwortlich, oder also der macht das Unternehmen aus. Ich meine, für seinen Standort oder für seine Bodenqualität oder wie gut sein Boden ist, für das kann er ja nichts. Oder wie viel Niederschlag hat es, mit dem muss er einfach arbeiten. Aber was er selber daraus macht, das ist denen überlassen. Und das, da trennen sie die Spreu vom Weizen eigentlich, meiner Meinung nach.
Ja, ihr habt so einen sehr bunten Hof. Macht ja praktisch auch die Landschaft bunt, mit dem, was ihr alles arbeitet. Magst du mal eingangs den Begriff Fruchtfolge erklären und uns dann einen Einblick geben in die Eire?
Ja, das Thema Fruchtfolge, also Definition dazu, da müsstet ihr jetzt ziemlich weit ausholen, um das vielleicht einfach zu erklären.
Mach ruhig.
Die Folge der Früchte, die wir mir auf die Felder sozusagen anbauen. Also es gibt Betriebe, die haben eine ganz klare Fruchtfolge. Da ist eine Reihenfolge von verschiedenen Früchten hintereinander geschalten. Jedes Jahr eine andere Frucht. Bei uns ist leider durch die Vielfalt unserer Kulturen sehr unterschiedlich, und wir schirmen da eigentlich ziemlich umeinander das ganze Jahr. Oder halt jetzt im Winter haben wir ja noch alle Möglichkeiten offen, was man jetzt im Frühjahr tatsächlich auch noch auf einen Teil der Flächen bestellt. Ich habe ja einen Partner, der auch einen Betrieb hat, und auf dem Betrieb können wir Gott sei Dank auch Kulturen unterbringen, die ich für meine Ölproduktion mehr oder weniger auch brauche. Und ich habe es jetzt heute früh extra nochmal zusammengeschrieben, was wir in 2025 verschiedene Kulturen gehabt haben. Auf beiden Betrieben haben wir insgesamt 12 verschiedene Kulturen gehabt.
Wow.
Was schon eine Herausforderung für uns ist, können wir auch nicht mehr bewerkstelligen. Also wir haben jetzt aus dem Jahr wieder was gelernt. Das war einfach auch sehr schwierig, ja, das alles unter einen Hut zu bringen. Nichtsdestotrotz, das ist schon eine Besonderheit. Ein ganz normaler Betrieb hat nicht so viele Früchte. Das ist halt hausgemacht, sage ich mal, das Problem.
Ja, was heißt Problem? Ich sehe es ja eher als eine Richtung, die es hier geht, und als eine sehr interessante und auch gesunde Richtung, und als, aber halt auch als eine mutige Richtung. Und ich denke mir, das ist ein bisschen Learning by Doing, aber was ihr macht. Ihr seid ja Pioniere, kann man sagen. Ihr habt ja in 2022 zum Beispiel mal einen Mona gebaut. Ich weiß nicht, ob das erste Mal war in dem Jahr oder ob ihr es schon öfters gemacht habt, aber da hat man ja auch gesehen in dem schönen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk, dass ja da einfach auch einerseits gut angerichtet war mit der Trocknung auch und so, aber immer wieder halt auch Sachen sind, meine Güte, wo du da noch schauen musst und dort noch schauen musst. Also prinzipiell finde ich es sehr gut. Was hat denn die dazu gebracht, die Fruchtfolge so breit zu streuen, sage ich mal?
Zum einen hat es mich einfach dazu bewegt, also ich wollte halt einfach einen Weg gehen. Also ich bin nicht der Typ, der wo sagt, ich will größer werden und will Flächen dazu pachten und will durch das quasi meinen Betrieb irgendwo überlebensfähig machen, sondern unser Gedanke ist eher gewesen, die Fläche, wo wir haben, auszunutzen oder halt mit Nischenprodukten dann irgendwie versuchen, ein Einkommen zu schaffen, sodass das ja den Betrieb überlebensfähig macht. Man muss auch dazu sagen, dass der Staat mittlerweile da einen Anreiz gibt, das wir auch ausnutzen. Also du kriegst vom Staat Zuwendung, wenn du 5 Kulturen mindestens auf Betrieb anbaust. Und wir haben nochmal das Sonderprogramm, wo 30% deiner Fläche blühend Anteil ausmacht. Da gibt es einen Katalog, welche Pflanzen da dazu zählen. Ich sage jetzt nur ein paar Beispiele, wie jetzt bei uns in der Fruchtfolge war da der Hanf, der Blaumohn, der Senf, Raps, Lein und die Sojabohne, wo als blühend zählt. Und die werden eigentlich ja tatsächlich von Bienen angeflogen, wie jetzt zum Beispiel der Hanf. Das war mir selber auch nicht bewusst, dass der so extrem von Bienen und Insekten angeflogen wird. Das macht es natürlich auch interessant, wenn der Staat das irgendwo ein bisschen ausgleicht. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, man will auch die Betriebe da hinbringen, dass die einfach diversifizieren oder einfach vielfältiger sich aufstellen. Es hat auch einfach einen Vorteil, wenn man die Früchte weiter auseinanderstellt, als wenn ich alle 2 Jahre zum Beispiel Winterweizen oder Kartoffeln auf dem Feld bringe, weil das einfach Schädlinge und Krankheiten vorbeugt. Also es macht ackerbaulich durchaus Sinn, eine weite Fruchtfolge zu haben.
Okay, ja. Da darf ich kurz einhaken, weil da hat einer meiner letzten Gäste, der Florian Schwinner, mal gemeint, man kann durch ewigen Maisbau sozusagen 10 Jahre hintereinander Mais auf derselben Fläche Boden kaputt machen. Da hat mir dann gedacht, ist das jetzt deswegen gewesen, weil der in dem feuchten Jahr gerade dann reingefahren ist? Oder kannst du dir auch vorstellen, dass dieser Lor durch Mais auf Mais auch passieren kann, dass du den Boden aufhackst?
Kann ich mir absolut gar nicht vorstellen. Man muss ja bei Mais ein bisschen aufpassen. Es gibt ja 2 verschiedene Verwertungsrichtungen, einmal ein Körnermais und einmal ein Silomais. Und beim Körnermais ist es sogar so, dass du dem Boden was Gutes tust, weil das Stroh ist ja organische Masse und du baust da Humus auf. Also es ist sogar eher andersrum, dass man eher Humus aufbaut, also den Boden dadurch verbessert. Es kann halt sein, dass im Herbst zum Beispiel die Bedingungen für die Ernte schlecht sind. Da kann ich einen Boden schädigen, aber das liegt nicht am Mais, weil das kann ja bei den Zuckerrüben genauso passieren. Oder beim Winterweizen haben wir auch schon gehabt, dass wir einfach Regenperioden gehabt haben im Erntezeitraum und die Kultur halt kein Wasser mehr braucht. Also ich würde sagen, das ist eigentlich falsch.
Okay. Der Schädlingsdruck kann vielleicht schon steigen. Das ist vielleicht schon eine Wahrheit, die dahinter steckt. Aber aufhaxen ist vielleicht ein bisschen dann zu weit gegriffen von der Wortwahl her eventuell.
Ja, genau. Also kaputt machen kann man nicht. Ich meine, wie ich davor gesagt habe, Krankheiten und Schädlinge, wie du ja auch gesagt hast, die haben halt ein leichtes Spur, sage ich mal, weil die schon vor Ort sind, ja. Blöd gesagt.
Und da hast du mit einer sehr weiten Fruchtfolge eigentlich die Nase vorn, weil du da einfach so eine Vielfalt drin hast, dass das ein besseres Gleichgewicht gibt am Ende des Tages, kann man sagen, oder?
Genau, und also man hat eigentlich auch einen wirtschaftlichen Nutzen davon, weil die Erträge von den einzelnen Früchten ja auch steigen. Also es gibt zum Beispiel auch Kulturen, die halt nicht selbstverträglich sind. Also wenn man die jetzt immer hintereinander baut, kannst du auch sagen, dass der Ertrag sehr stark abnimmt. Und je weiter die in der Fruchtfolge stehen, umso höher kann der Ertrag auch sein. Also es ist durchaus auch im Landwirt Interesse, dass er weite Fruchtfolge hat, damit er einfach auch einen hohen Ertrag hat. Das ist ja auch im Black Sock sein Geld.
Schön gesagt. Mich würde mal interessieren, Alexandra, wie schaut bei dir eine klassische Arbeitswoche oder wenn ich mir das Ölpressen jetzt mit einnehmen will, ein klassischer Arbeitsmonat aus?
Puh, das ist eine gute, das ist schwierig bei mir, weil bei mir ist es immer anders eigentlich. Klassische Arbeitswoche, also auf jeden Fall oder Monat ist vielleicht besser. Mindestens einmal im Monat tue ich frisch Ölpressen. Das ist mein Antrieb, dass ich immer frisches Öl haben will. Und mindestens einmal im Monat tue ich auch wieder abfüllen. Also bei mir ist es ja so, dass ich das Öl presse und dann nicht gleich abfülle, sondern durch natürlichen Prozess setzen sie die festen Schwebstoffe nach unten ab und das saubere Öl ist, sage ich mal, oben, das wo ich dann absaug Und da muss man halt einfach ein bisschen eine Zeit einplanen und da lasse ich immer so einen Abstand von circa 10 bis 14 Tagen und dann kann man das Öl eigentlich abfüllen. Es ist sozusagen nicht gefiltert, naturbelassen kann man auch sagen. Es kann halt mal sein, dass halt einzelne Bestandteile nur dabei sind, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Und das Öl ist auch viel geschmacksintensiver und auch mit mehr Inhaltsstoffen versehen. Ansonsten müssen wir eigentlich flexibel reagieren immer. Was bei uns dazukommt, wir haben einen Wald. Im Sommer macht uns da der Käfer immer große Probleme. Also einmal in der Woche müssen wir da eigentlich Kontrolle geben, wenn wir Temperaturen so um die 25, 30 Grad haben. Das gehört mit als Aufgabenbereich. Und in der Hauptvegetationszeit möchte ich mindestens einmal in der Woche alle Kulturen einfach mal sehen. Da passiert dann auch immer sehr viel draußen. Und nur wenn ich wirklich weiß, wie weit ist meine Pflanze oder was passiert da gerade, nur dann kann ich auch wirklich orientieren, was für Maßnahmen mache ich jetzt. Und da versuche ich auch ganz viel mit meinem Vater immer rauszugehen, weil das ist, der hat schon 30 mindestens, nein, das kann gar nicht, 40 Ernten hinter sich. Das heißt, er hat einfach die Erfahrung, die ich nicht habe. Und jedes Jahr ist anders und man muss erstmal beurteilen, wie weit ist die Pflanze und dann sagt man, okay, wie wird jetzt das Wetter die Woche? Das ist auch ein wichtiger Punkt bei uns. Wir müssen uns ja ganz viel nach dem Wetter richten. Und dann entscheidet man eigentlich auch kurzfristig, welche Maßnahmen wir jetzt halt machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt halt Düngergaben mache, dann muss ja für mich irgendwo gewährleistet sein, dass ein Regen kommt. Sonst macht sie keinen Sinn, weil sonst löst sie der Dünger nicht. Dann bei Pflanzenschutzmaßnahmen ist auch wichtig, ist zum Beispiel Sonnenschein die nächsten Tage da oder regnet es bald wieder oder lauter so Sachen müssen wir mir einfach flexibel gestalten. Weil so, wie gesagt, muss ich halt dann auch flexibel reagieren, was halt gerade auffällt.
Ja, im Endeffekt ist es ein Zusammenspiel mit, wo man wenig vorausschauen kann und wo man ziemlich flexibel reagieren muss, denke ich mal.
Genau.
Also so merkst du ja bei der Arbeit auf der Solawi bei uns, ich arbeite auf der solidarischen Landwirtschaft in Passau. Und da ist es auch oft so, dass du eigentlich schon längst die oder die Geschichte machen willst, aber kannst du halt einfach nicht 3, 4 Wochen lang, weil du nicht auf den Acker fahren kannst oder so, gell. Und dann musst du halt schauen, dass das eine Fenster erwischt, wo es dann geht.
Ja.
Jetzt hast du vorhin kurz deinen Papa angesprochen. Wie teilst du euch erst die Arbeit am Hof auf? Sind deine Eltern nur am Start in der Landwirtschaft?
Ja, absolut. Und wird auch nicht anders funktionieren. Also wir haben das auch so aufgeteilt. Meine Mutter, die kümmert sich ganz viel um den Hoflohn. Die schaut auch immer, dass frisch Kartoffeln halt abgepackt sind und dass das Ganze vorrätig ist. Und versorgt auch die Wirte, die wir mir zum Beispiel auch noch beliefern. Und mein Vater, der macht da ganz viel Pflanzenschutz bei unserem Betrieb und auch die Düngermaßnahmen noch. Ich wiederum schaue dann, dass ich vor allem bei der Ernte von Kartoffeln oder so, dass wir da einfach alle da sind und alle mithelfen. Und versuche ein bisschen das Organisatorische hinzukriegen, weil ich meine, ich muss mich mit meinen Eltern absprechen, aber ganz eng eigentlich auch mit meinem Partner, weil bei dem sein Betrieb ich auch ziemlich viel mithelfe und da wohnen wir halt immer halt bei ihm sein Betrieb. Jetzt müssen wir halt immer ja, koordinieren, wer macht was, wann machen wir was und da kann es dann auch schon mal zu ja, Reibereien kommen oder Konflikten, Zeitkonflikten, sage ich mal. Aber wir haben schon eigentlich klare Aufgabenfelder definiert, anders geht's nicht.
Reibereien im fachlichen Sinne.
Ja, auch. Wobei mein Vater da sehr offen ist, auch wenn wir mal was Neues ausprobieren wollen. Aber wir wären uns da eigentlich relativ gut immer einig. es geht dann eher oft um die zeitlichen Reibereien, also dass man halt einfach ja uns teilen könnten an manchen Tagen.
Kann man vorstellen. Ich darf jetzt mal gern auf was zum Sprecher kommen, ja, was uns so als gesamte Gesellschaft eigentlich betrifft. Weil es gibt ja immer wieder Leute, die sich Urteile erlauben über die Landwirtschaft und haben da aber selber vielleicht bisher wenig Berührungspunkte gehabt. Wie nimmst du das wahr und was glaubst du, wäre ein guter Weg, um ein bisschen die Gesellschaft und die Landwirtschaft, die ja stellenweise, sage ich mal, gerade wenn es städtischer wird, ein bisschen auseinanderdriften oder schon gescheit auseinandergedriftet sind, siehst du eine Möglichkeit, wie man da wieder ein bisschen zusammenfinden kann?
Ja, es ist sehr schwierig, weil das Problem ist, früher das waren einfach mehrere Leute in der Landwirtschaft tätig oder hatten Bezug dazu. Mittlerweile holt man sich halt das Wissen einfach aus dem Internet. Und das stimmt halt einfach nicht. Also ich selber zum Beispiel, ich versuche mit meinem Instagram-Kanal irgendwie da die Botschaft drüber zu bringen, was man mir Landwirte eigentlich machen, aber ich versuche irgendwie Aufklärung, Sachen, die zum Beispiel auch nicht stimmen, da wieder zu widerlegen. Ich finde es sehr wichtig und es ist zwar arbeitsintensiv, aber ich finde es sehr wichtig, dass wir einfach die Verbraucher ins Boot holen, weil am Ende des Tages ist ja das unser Kunde. Mir ist ja wichtig, dass der hinter mir steht oder hinter dem Produkt und wenn der dann sagt, nein, also eigentlich stehe ich nicht hinter dem, dann ist das auch nicht meine Zielgruppe. Und ich versuche einfach, also ich kann sowieso nicht alle Leute bekehren, mit dem habe ich mich schon abgefunden, aber die Leute, die dafür Interesse haben und die, denen es auch wert ist, das Geld auszugeben, das sind meine Kunden und mit denen möchte ich arbeiten. Es ist, glaube ich, mittlerweile jetzt schon auch ziemlich eingefahren, das Ganze, aber da jetzt irgendwie die Gesellschaft umzukehren, glaube ich, ist ganz schwierig. Also man hat es ja ganz gut in Corona gesehen. Da sind ja einfach die ganzen Lieferengpässe da gewesen. Aber was hat man daraus gelernt jetzt seit 4 Jahren danach? Nix. Also es ist ja genauso wieder wie vorher. Und das finde ich halt schade. Also man hat gesehen, okay, wir sind abhängig von anderen Ländern. Gut, dann schaue ich, ob ich nicht sozusagen heimische Produkte da nicht kaufen kann. Und jetzt ist das aber wieder weg, größtenteils. Das finde ich halt dann schade. Also man lernt ja nicht draus.
Ja, da wäre das gefällt, dass leider manche Sachen wieder wegen zurückgegangen sind, wo meine ich, in Corona eigentlich ist tatsächlich, habe ich auch das Gefühl, aufwärts gegangen in der Richtung. Was für mich eine schöne Möglichkeit darstellt, ist, so Begegnungsräume zu schaffen. Also letztens habe ich eine schöne Geschichte gehört von ja, so einer Umweltschutztruppe, die hat den Bauern gesagt, du musst Hecken pflanzen und so. Und dann hat der Bauer gesagt, da muss man aber helfen oder ihr müsst uns helfen. Und dann war ein schlechtes Wetter und dann haben sie sich da aber trotzdem durchgezogen, gell? Obwohl sie eigentlich dann keinen Bock mehr gehabt hätten. Und einmal ein bisschen einen Einblick kriegen in das, was eigentlich bäuerliche Arbeit bedeutet und nicht nur einen Einblick kriegen, sondern auch wirklich Hand anlegen. Ich glaube, das sind so Möglichkeiten, wie man wieder zusammenwachsen kann. Und so, das finde ich ein schönes Beispiel, wo man denkt, man, sowas musst du einmal dann über dich ergehen lassen. Also manche Leute haben vielleicht nicht das Gefühl oder so dafür, aber ich glaube, dass sowas eine gute Möglichkeit ist, um ein wenig eine Sensibilität herzustellen. Weil viele Leute stellen sich es, glaube ich, recht einfach vor und haben aber keine Vorstellung, was in der Realität bedeutet.
Ja, und das Problem ist ja, das gegenseitige Verständnis fällt oft.
Genau, da war es wahrscheinlich gut, wegen, also ich habe immer den schönen Spruch gehört, bevor man sich ein Urteil erlaubt über den anderen, sollte man einen Monat lang in dem seine Schuhe umeinander latschen und nur mal schauen, wie sich das eigentlich alles anfühlt. Und dann kann man danach wieder ein wenig anders reden vielleicht. Du gehst ja einen sehr mutigen Weg jetzt bei euch in der Landwirtschaft oder auf die zwei Landwirtschaften eigentlich, wo du involviert bist. Jetzt bist du noch sehr jung, aber gibt es selbst, was du sagst, das darfst du andere Leute gerne mitgeben, die vielleicht gar nicht so wissen, wohin mit sich oder wohin mit einem Betrieb?
Das Wichtigste ist, wenn man jung ist, dass man nicht den Mut verliert, auch wenn man viele Rückschläge erfahren muss und wenn es auch wirklich nicht einfach ist. Also man muss mittlerweile sagen, als Junger einen Hof übernehmen, das ist wirklich nicht ohne und muss man erst einmal mingen. Ich meine, ich kann es mir jetzt auch einfach machen und sagen, gut, was interessiert mich der Betrieb daheim? Ich kann Vollzeit in die Arbeit gehen, ich habe ein Wochenende, wo ich frei habe, ich kann was ausmachen, ich bin nicht abhängig vom Wetter, sonst nichts. Aber es ist einfach Herzenssache für mich. Und deshalb sollte man da einfach nicht aufgeben, weil irgendwelche Tiere machen sie dann schon wieder auf, wenn sie alle zumachen. Also ich bin oft selber auch an einem Punkt, wo ich dann sage, Mensch, ich mag nicht mehr. Aber es ist dann doch der Familienkonstrukt, der wo dann wieder sagt, jetzt komm, bleib dran an der Sache und das wird schon. Und das nächste Mal bin ich dann derjenige wieder, wo sagt, jetzt komm, jetzt sind wir schon so weit und kann den anderen dann wieder aufmuntern. Also ich finde, wir müssen auf jeden Fall einen anderen Weg gehen, weil so wie es jetzt die letzten Jahre einfach auch war, kann es meiner Meinung nach nicht weitergehen. Und werden sich da Veränderungen geben. Ich bin aber trotzdem irgendwo zuversichtlich, weil ich der Meinung bin, Lebensmittel braucht man und vor allem auch regionale Lebensmittel braucht man. Und das ist eigentlich meine Hoffnung.
Ja, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, regional ist ihnen nicht genug, sie hätten gern Bio. Wie stehst du diesem Thema gegenüber?
Ich habe das wirklich einmal richtig durchgespielt für unseren Betrieb. Es ist nur einfach nicht möglich bei uns, weil du brauchst eine gewisse Fruchtfolge, dass Bio funktioniert und da gehört Kleegras oder Leguminosen dazu, da wo ich keine Verwertung dafür habe. Und so blöd wie es so hört, aber irgendwo muss der Stickstoff herkommen. Und ein richtig guter Biobetrieb, der hat halt einen Kreislauf. Das heißt, der hat zum Beispiel in der Tierhaltung, wo er halt sein Stickstoff und die Nährstoffe auch in den Boden wiederbringt. Und als reiner Ackerbaubetrieb tust du da ganz hart, dass du einfach die Kreislaufwirtschaft herstellst. Deswegen hat es in meinen Augen keinen Sinn gemacht. Das jetzt nur aus wirtschaftlicher Sicht zu machen, weil die Sachen muss der erste Mal vermarkten, dann nicht zu dem Preis.
Genau, da sagst du jetzt im Moment, dass du mit einem konventionellen Produkt eh schon wahrscheinlich im oberen Preissegment bist
Genau.
und dort jetzt dann wahrscheinlich die Schallgrenze sprengen, schätzungsweise.
Genau. Und nur weil da ein Bio umsteht, ist es für mich nicht gesünder oder besser. Also ich stehe ja nicht hundertprozentig hinter dem. Das muss ich auch sagen. Und dann ist für mich das schwierig, das auch in meinem Betrieb so umzusetzen, dass ich sage, ich stehe voll hinter dem. Deswegen habe ich mich mit dem Gedanken eigentlich wieder verabschiedet. Und man muss dazu sagen, Bio, das viel mehr Arbeitskapazitäten binden, weil du viel mehr händische Arbeiter hast.
Ja, genau.
Und was noch dazu kommt, du machst dich noch mehr abhängig vom Staat. Also du kriegst mehr Zuwendung auch. Und dadurch mache ich mich noch mehr abhängig vom Staat, was ich eigentlich überhaupt nicht will.
Ja, verstehe ich gut.
Weil meine Meinung ist eigentlich, wir müssen das ohne Staat irgendwo schaffen, die Sachen so zu vermarkten, dass man davon irgendwo leben kann, beziehungsweise dass auch die Kosten irgendwo gedeckt sind. Deswegen bin ich kein Fan von Bio und viele meinen immer, dass auch biologische Betriebe keinen Pflanzenschutz anwenden. Das ist aber auch komplett falsch. Also die haben ja auch Möglichkeiten. Muss man ganz offen sagen.
Also, was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass die Leute, die sich alle gut und günstig kaufen, auf die Bauern mit den Fingerzeigen die spritzen. Also, das ist auch wieder das Schwarz-Weiß, wie du vorhin richtig gesagt hast, im Biolandbau wird auch Kupfer zum Beispiel gespritzt und so. Dass man dann sagt, ja, der macht das und das gefällt mir nicht. Und aber ich kaufe ein, wie es mir passt. Hauptsache günstig, damit für die Urlaubskasse mehr übrig bleibt. Und, oder für das schnieke Auto. Also, letztes Mal hat es mir die Schuhe ausgezogen, wie mein Papa erzählt hat, was so ein kleines Kacherl kostet, so ein Go-Kart. wie sie jetzt gerade modern sind, die hat mir auch Spaß machen, weil wie der umeinander flitzt und so, aber dass du 40.000 Euro schnell einmal ausgibst für so ein Auto und wo man denkt, boah, also das ist schon ein Haufen Geld und da kann man eigentlich auch ein bisschen was von dem in Lebensmittel reinstecken und da schaue ich ein bisschen neidig auf Frankreich oder Italien, wo ich sehe, da die fahren so umeinander mit den Rostbeulen an die Autos, aber haben nicht einfach eine super Esskultur, gell? Und da hättest du wahrscheinlich mit deinem Öl, da warst du ein Superstar.
Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Schweiz, weil wir haben Verwandtschaft in der Schweiz und die waren letztes Jahr zu Besuch bei uns und haben alles angeschaut und haben ihnen auch das mit dem Öl gezeigt und die haben, also das ist eine Familie gewesen mit zwei Kindern und die haben wirklich, die haben Öl mitgenommen, ich hätte bald, also ich war leer. Dann haben sie gesagt, das ist einfach so gut und einfach zu billig. Also ich meine, Schweiz ist nun mal ein anderes Preissegment, aber es ist ja gesagt, das ist einfach Wahnsinn, wie hochwertig und wie super das Öl ist. Und da tue ich einmal im Jahr, versende ich ein Paket an die noch, weil die einfach so überzeugt sind von der Qualität. Und das leider nicht unsere deutschen Bürger auch so bereit sind. Also ich verzeihe das noch gerne. Ich habe es auch schon beim Supermarkt probiert, mein Öl zum Verkaufen beim Edeka, wo eigentlich doch ein Markt ist, wo doch Leute reingehen, wo vielleicht bereit sind, mehrer zum zahlen. Es war nur so, dass das Öl eigentlich komplett neben dem 0815-Öl platziert war und das kann einfach daran nicht, ist nicht konkurrenzfähig, weil ich habe es mir dann auch angeschaut, weil das einfach immer das günstige Öl, das war ausverkauft und das andere, das steht einfach dann noch da. Und da, wenn einfach, ja, wenn einer nichts dazu weiß, dann kauft er das nicht.
Das habe ich auch schon gehört, dass das verkaufstechnisch ganz blöd ist, wenn du da das, wenn du das nebeneinander stellst und dem Verbraucher da die Wahl lässt und da musst du ihm einen extra Platz geben, einen extra Aufsteller oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann ist halt auch immer die Frage, machen die das oder wie gestaltet man den und wer bestückt den dann auch? Ist auch für die wieder Aufwand, gell, da immer vorbeizufahren und so, aber das setzt er dann wahrscheinlich auch da. Also das ist nicht ohne. Also ja, und da haben die Leute verwöhnt, glaube ich, von, wie soll ich das sagen? Das ist einfach ein Hebel, den kannst du jeden Tag aufs Neue bewegen. Und du, wenn man nicht von klein auf sensibilisiert ist für das, wie eine echte Tomaten schmeckt oder wie dein Öl schmeckt im Vergleich zu einem Industrieöl, dann kommt man auch zurecht mit einem minderwertigen Produkt, sage ich jetzt einmal. Also ich wundere mich oft, was die Leute für Walnuss essen. Also ich bin halt aufgewachsen mit einem Walnussbaum und von früh Kindesbeinen auf haben wir Walnuss drückt und zwar wirklich akkurat so, dass die Drucker waren. Und wenn ich oft Walnuss kriege von irgendwem voller Stolz überreicht, schau her, dann ist da manchmal nur jede dritte oder vierte essbar, weil der Rest einfach verschimmelt ist. Und oft in meinem Geschäft, welche kaufe, die brauchen noch nicht einmal abgelaufen sein. Also normalerweise bin ich auch nicht, der aufs MAD gar nicht schaut, sondern ich vertraue meinen Nasen und meinen Geschmackssinn. Aber bei den Nuss, da habe ich schon gemerkt, die können erst in einem Jahr ablaufen, aber die schmecken mir überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendein Prozess ist da am Laufen gewesen, der hat die Nuss ranzig gemacht oder ich weiß es nicht. Aber mich wundert es dann, dass die Leute sagen, das schmeckt doch eh. Und denke mir, dann hast du einfach noch nie wirklich eine frische Walnuss gegessen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, weil wir schon in der zweiten Generation oft einfach nicht mehr wissen, was ein gutes Lebensmittel ausmacht. Da sind wir wegen von der Discounter und Fastfood einfach so dermaßen, wie soll ich sagen, verblendet oder beeinflusst schlicht, dass uns da ein bisschen die Mündigkeit im wahrsten Sinne des Wortes genommen worden ist.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und also wir erleben es ja ganz extrem auch bei den Kartoffeln. Es gibt Zeiten, wo wir einfach keine mehr haben. Also das ist so Mai, Juni rundum. Und unser Antrieb ist schon, dass wir versuchen, dass wir die Lücke schließen, dass unsere Frikartoffeln dann schon so weit sind und wir alte noch haben vom letzten Jahr. Aber manchmal gelingt es einfach nicht, weil die Ernte halt schlecht war oder wir einfach auch so viel vermarktet haben. Und dann haben wir einfach mal 3 oder 4 Wochen geholt. Und dann da rufen die Leute schon an und kommen, wann habt ihr wieder Kartoffeln? Ich kann die Supermarkt, die kann ich nicht essen. Das ist für die dann so, ich bin dann oft immer froh, dann sage ich zum Papa, das schon gar nicht, wenn die mal wieder andere probieren, dass die überhaupt wissen, wo sie dann unsere Kartoffeln haben. Weil, ja, dass sie mal sehen, wo es teilweise für ein Zeug gibt und dann wieder, weil manche sagen dann schon, oh, jetzt haben sie aber heuer, hat es gar nicht runtergegangen vom Preis. Und dann sage ich mir, mei, wir müssen auch schauen, dass wir einfach kostendeckend produzieren und wir schauen halt nicht auf den Ertrag, sondern auf den Geschmack von der Sorte. Und dementsprechend müssen wir halt leider die Preise so und so verlangen. Und da ist das Verständnis dann wieder da. Und dahin muss ich halt mit meinem Öl noch kommen. Aber so weit bin ich halt noch nicht. Und das ist halt ein langwieriger Prozess. Und da darf man auch nicht müde werden, die Leute einfach immer wieder aufklären und probieren lassen. Also das bringt schon sehr, sehr viel. Mittlerweile habe ich es mit dem Leinöl schon geschafft, dass ich mir da einen sehr guten Ruf aufgebaut habe, weil das Leinöl, wo es oft gibt in Supermarkt oder DM, ist ja egal, wie es heißen, da braucht man nur aufs MHD schauen. Also das Leinöl, das ist absolut unglaubwürdig, dass das länger wie 3 Monate haltbar ist. Und deswegen haben viele das im Kopf, dass das bitter ist. Obwohl das von Natur aus gar nicht bitter ist, sondern das wird einfach irgendwann bitter, weil es alt wird, ranzig wird und das kann ja sogar toxisch werden. Und da habe ich mittlerweile das auch so eingeführt, dass ich immer frisch presse und dann auch wirklich nach Bestellung abfülle, sodass die Leute das sofort kriegen eigentlich. So innerhalb von 14 Tage, 3 Wochen mindestens müsste es unter die Leute, damit die da 2 Monate lang was davon haben. Und die sagen einfach, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass das Leinöl ist gesund, absolut gesund. Und aber jetzt ist es gut auch noch, weil wir es von dir so frisch und gut kriegen. Also das ist für mich so der Effekt, da wo ich mich dann immer freue, dass die Leute das dann schätzen und auch den Preis erzahlen, den ich einfach verlangen muss.
Wow, ja, das ist eine wertvolle Arbeit, die du da leistest. Das ist eigentlich eine Art von Erwachsenenbildung.
Und das muss ich sagen, das finde ich dann auch wieder schön, wenn man die Rückmeldungen kriegt, hey, du hast richtig gute Produkte. Und das geht ganz vielen Landwirten ab, weil die einfach die Direktvermarktung nicht haben, sondern die vermarkten das übers Lagerhaus und da kriegt man die Rückmeldung nicht. Die kriegt man eigentlich nur vom Verbraucher. Und das geht vielen Landwirten, Berufskollegen von mir ab. Einfach da mal die Rückmeldung zu kriegen, es ist eigentlich doch nicht so schlecht, was ihr macht. Sondern es ist richtig gut. Und das macht einen dann wieder, gibt einen dann wieder Kraft oder Motivation, dass man einfach auch da dran bleibt und weitermacht.
Ja, das kenne ich aus der Gastronomie. Ich habe 14 Jahre lang gekocht und dann habe ich mal ein Jahr lang in einem Imbiss gearbeitet und da haben sie die Leute direkt das Essen geholt. Und das war so ein bisschen ein richtig schön aufgezogener Imbiss und es war ein dankbares Publikum und die haben das sogar 10 Euro zahlen wollen für einen Mittagstisch. Und da haben wir gedacht, wow, also das hätte ich gar nicht geglaubt, dass mir das auch selber so viel abgibt. Du sagst, im Blick, wenn sie sich einen Teller holen, schaut, ist, wie sie sich freuen, weil sie schon mal da gegessen haben und die Vorfreude, dann essen sie es, dann sagst du, du kannst ja beim Essen, hast du ja auch zuschauen können, da sind sie zufrieden und dann bringen sie einen Teller zurück und haben die Dankbarkeit in die Augen. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was uns Menschen sowieso eint, also Selbstwirksamkeit, sagt man ja da dazu, zum Gespüren zum Dürfen und gespiegelt zum Kriegen, dass das, was man macht, etwas gut ist und wertvoll ist. Ja, das heißt, jetzt hätte es eigentlich China nicht sagen können, ja. Super, jetzt haben wir nochmal ein bisschen was angehängt. Ja, Alexandra, vielen Dank für deine Zeit und es war voll interessant mit dir zum Reden Und ich freue mich schon, wenn ich wieder mal in eure Gegend komme und mir was Gutes von eurem Öl mitnehmen kann. Und wenn ich es nicht schaffe, dann bestelle ich einfach was. Genau.
Ja, das freut mich, Bernhard, dass ich dabei sein habe dürfen heute und dass man da die Möglichkeit kriegt, auch was von sich zum Verzeihen. Und ich freue mich, wenn du wieder vorbeikommst bei uns. Mach's gut.
Du auch. Bitte.
Bitte.
Tofu im Speckmantel.
Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir haben deinen Horizont ein bisschen erweitern können. Wenn du es noch nicht getan hast, freuen wir uns, wenn du diesen Kanal abonnierst oder uns sogar einen Kommentar hinterlässt. Weiterführende Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Servus.